Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Die Krux mit dem Klima. Die Wissenschaft verlangt Taten. Die Schweizer Politiker sind zurückhaltend. Das Geschäft mit den Clouds. Die EU will den USA die Stirn bieten. Und zwar mit Sicherheit.
Man könnte sich also vorstellen, dass irgendwann, wenn man so Werbesprüche sieht wie «Das ist eine europäische Cloud, Ihre Daten sind also sicher»,
sagt die Sprecherin in Brüssel. Dann Österreich nach der Wahl.
Es herrscht enorme Unzufriedenheit. Es herrscht ein mächtiges, laut raunendes Raunzen und gleichzeitig die Angst vor Veränderung.
Der Stillstand ist gewollt, sagt der Schriftsteller Robert Menasse. Und der Engel aus dem Busch.
Je ne me découragerai jamais à faire tout ce que je peux pour pouvoir donner encore l'espoir.
Ich lasse mich nie entmutigen, sagt Angelique Namaiko. Die Nonne hilft missbrauchten Frauen im Kongo und bekommt jetzt die höchste Auszeichnung des UNO-Flüchtlingswerks. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Der neueste Klimabericht des Weltklimarats zeigt, das globale Klima wird sich ziemlich sicher weiter erwärmen. Nun sind heute in Bern die Schweizer Klimaforscher nochmals zusammengesessen und haben unter anderem diskutiert, was bedeuten diese Resultate für die Schweiz. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Der Bericht des Klimarats macht keine Voraussagen über kleinräumige Klimaveränderungen. Doch weil die neuen Ergebnisse mit dem letzten Bericht recht gut übereinstimmen, lassen sich daraus trotzdem Voraussagen über die Schweiz machen, sagt Christoph Schär, Klimaforscher an der ETH Zürich und einer der Hauptautoren des neuen Klimaberichts.
Das heisst natürlich, dass die Szenarien, die wir für die Schweiz in vorangehenden Projekten formuliert haben, dass die ihre Gültigkeit behalten. Und da sehen wir, dass bei der Temperatur ein Voranschreiten offensichtlich ist. Das heisst, alle 20 Jahre wird es wirklich etwas wärmer werden.
Christoph Schär spricht von 3-4 Grad Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts.
Bei uns geschieht diese Veränderung, diese Erwärmung in einem Ausmaß, wo wir das vielerorts in den nächsten 20 bis 40 Jahren sogar schätzen werden, dass die Sommer vielleicht angenehmer, wärmer werden, dass wir wärmere Übergangsjahreszeiten kriegen und so weiter.
Doch schmelzende Gletscher und negative Folgen für den Wintertourismus sind ebenso Teil dieser Entwicklung. Und man muss sich auch auf mehr eher unangenehme Hitzetage gefasst machen.
Wir rechnen damit, dass Hitzewellen, welche vielleicht heute nur einige wenige Tage pro Jahr betreffen, dass wir von denen dann vielleicht 10, 20 oder sogar 30 Tage im Jahr haben können.
Mit handfesten Konsequenzen, auch bei uns.
Dass wir unsere Gebäude zum Beispiel besser planen und nicht nur die Heizperiode, sondern auch den Sommer, die Hitzeperiode besser berücksichtigen.
Die Botschaft an die Politik ist unmissverständlich.
Wir müssen in den nächsten Jahrzehnten Schritte ergreifen, wenn der weitere Klimawandel abgefangen werden soll.
Doch genau da scheint Christoph Schär gewisse Zweifel zu hegen.
Ich denke schon, dass viele Klimawissenschaftler, darunter auch ich, von der Reaktion in den Medien und auch die Wahrnehmung in der Politik eher etwas enttäuscht sind. Wir hoffen aber und wir glauben auch, dass wir das belegen können, dass der Klimawandel eine hohe Priorität bleibt in den nächsten Jahrzehnten.
Die Sicht der Wissenschaftler. Was die Politiker dazu sagen, das hören Sie gleich nach den Nachrichten mit Pascal Schmitz.
Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat Reformen der Menschenrechte angekündigt. Frauen im öffentlichen Dienst sollen künftig ein Kopftuch tragen dürfen. Bestehen bleibt das Kopftuchverbot hingegen für Polizistinnen, Soldatinnen, Staatsanwältinnen und Richterinnen. Weiter will Erdogan die 10%-Hürde für politische Parteien abschaffen. Davon würden unter anderem pro-kurdische Parteien profitieren. Die EU-Kommission begrüßt die Vorschläge. Nach dem Terroranschlag auf ein Einkaufszentrum in der kenianischen Hauptstadt Nairobi gelten immer noch 39 Personen als vermisst. Dies teilt das Rote Kreuz mit. Auch rund eine Woche nach dem Überfall sei es Hilfsorganisationen nicht erlaubt, das teilweise zerstörte Gebäude zu betreten. Laut offiziellen Angaben sind mindestens 72 Menschen getötet worden, darunter 5 Terroristen. Die islamische Al-Shabaab-Miliz hatte sich zum Anschlag bekannt. Gut eine Woche nach der Bundestagswahl in Deutschland kommt etwas Bewegung in die Koalitionsverhandlungen. Die Wahlsiegerin CDU/CSU mit Kanzlerin Angela Merkel trifft sich am Freitag mit der SPD zu ersten Sondierungsgesprächen, heißt es von der CDU-Geschäftsstelle in Berlin. Demnach gehen die Unionsparteien auch auf die Grünen als mögliche Regierungspartner zu. Wie es heißt, könnte es nächste Woche zu einem Treffen kommen. Der amerikanische Geheimdienst NSA erstellt laut einem Bericht der Zeitung New York Times umfassende Personenprofile von US-Bürgern und von Ausländern. Dabei verknüpfe der Geheimdienst Informationen aus der Telefon- und Internetüberwachung mit anderen Daten, so etwa von Reisen und Bankverbindungen. Die Zeitung beruft sich unter anderem auf Informationen des früheren Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden. Die britischen Konservativen wollen die Europäische Menschenrechtskonvention kündigen. Das Wahlprogramm für 2015 werde diesen Punkt enthalten, sagte Innenministerin May vor dem Jahreskongress der Partei. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist für Großbritannien erst seit 2000 verbindlich. Seither wurde das Land vom Gericht für Menschenrechte mehrmals verurteilt. 4,8 Millionen Menschen verdienen ihr Einkommen in der Schweiz. Das ist Rekord. Noch nie gab es in der Schweiz so viele Erwerbstätige wie im zweiten Quartal dieses Jahres, teilt das Bundesamt für Statistik mit. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl um 1,3% gestiegen. Besonders viele Frauen haben eine Berufstätigkeit aufgenommen. Überdurchschnittlich zugenommen hat auch die Anzahl ausländischer Arbeitskräfte. Die Neuenburger Regierung hat einen Wirtschaftsprofessor der Universität Neuenburg mit sofortiger Wirkung suspendiert. Dem Professor wird unter anderem vorgeworfen, er habe in einem Buch, das er für die Universität geschrieben hatte, unsauber zitiert. Zudem soll er eine Immobiliengesellschaft gegründet haben, ohne die Universität zu informieren. Auch sei er für ein schlechtes Arbeitsklima an der Neuenburger Wirtschaftsfakultät verantwortlich. Auf dem Militärflugplatz im waadtländischen Bayern dürfen in Zukunft auch private Flugzeuge starten und landen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat das Reglement für den Flugplatz entsprechend geändert. Langfristig seien in Bayern bis zu 8.400 Flugbewegungen pro Jahr möglich. Nach über 14 Jahren an der Weltspitze hat die Schweizer Orientierungsläuferin Simone Nikli ihren Rücktritt bekannt gegeben. Die 35-jährige Bernerin gilt als beste UL-Läuferin aller Zeiten. Sie gewann bei Weltmeisterschaften 23 Mal Gold, 2 Mal Silber und 6 Mal Bronze. Vor dem Hintergrund des US-Budgetstreits und der Regierungskrise in Italien hat die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten gedreht. Der Schweizer Leitindex SMI sank vorübergehend auf unter 8000 Punkte und auch der Dow Jones verlor. Und damit zu den aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.023 Punkten, minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.161 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 22,36 gehandelt, der Dollar zu 90,41 €. Und das Wetter? Morgen ist es wechselnd bis stark bewölkt und es kann regnen. In den Alpen und im Süden gibt es auch Aufhellungen bei 14 bis 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Prima Klima. Was müsste die Schweiz dafür tun? Die Politiker sind sich uneins. Big Data. Das große Geschäft mit dem Internet und der Datenschutz in der EU. Countdown in Washington, der Streit um den Haushalt, die Börse und die politische Kultur.
I think anybody who told you they knew how this was going to play out in the next few weeks would be a pretty arrogant person, because I think there's an enormous uncertainty.
Wer behauptet zu wissen, wie das alles ausgeht, ist arrogant. Es herrscht eine große Unsicherheit, sagt der Politikprofessor in Berkeley. Dann neu wieder mit Kopftuch. Die türkische Regierung lockert die Kleiderordnung für Staatsangestellte. Alles wie bisher. In Österreich bleibt die Große Koalition an der Macht, allerdings nur knapp. Und schließlich, die UNO sagt Danke. Schwester Angelique wird ausgezeichnet für ihre humanitäre Hilfe im Kongo. Echo der Zeit. Die Klimaforscher haben ihre Analysen dargelegt. Sie fordern, dass der Ausstoß des klimaschädlichen CO2 gesenkt wird. Jetzt ist die Politik am Zug. Die Politikerinnen und Politiker in der Schweiz reagieren aber sehr unterschiedlich auf den Klimabericht. Und klar ist auch, die Klimaveränderung alarmiert sie bei weitem nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren. Elmar Plotzer.
Wie schlimm steht es wirklich ums Klima? Trotz Klimabericht herrscht vielerorts eine gewisse Ratlosigkeit, zum Teil auch Skepsis. FDP-Ständerat Pankratz Freitag verhehlt nicht, dass er hin- und hergerissen ist. Er sehe ja auch, dass die Gletscher schwinden. Gleichzeitig bleiben ein paar Zweifel.
Eine Schwierigkeit im Moment ist ja, dass wir zwar immer mehr CO2 ausstoßen, aber seit 15 Jahren die globale Durchschnittstemperatur nicht mehr zunimmt.
Heißt das, dass das Kohlendioxid letztlich doch nicht so klimaschädlich ist, fragen sich manche? Oder ist die sogenannte Klimapause nur ein vorübergehendes Phänomen? Dass der CO2-Ausstoß schlecht fürs Klima ist, daran hegt der grüne Nationalrat Bastien Giraud keinen Zweifel. Doch es ist ihm bewusst, dass die Klimapolitik momentan keine große Beachtung findet. Da spielten auch psychologische Faktoren eine Rolle.
Also wenn wir wieder einen neuen Rekordsommer haben, dann ist es wieder plötzlich viel präsenter. Wenn wir irgendwie eine Überflutung haben, ist es wieder viel präsenter. Das ist zwar wissenschaftlich nicht richtig, dass man das so in Zusammenhang bringt, aber dann denkt man halt eher an die Gefahren.
Und sei dann auch eher bereit, etwas für den Klimaschutz zu tun. Momentan ist das eher schwierig. Zwar stellt niemand den Klimaschutz vollständig in Frage. Doch es ist umstritten, wie weit die Politik gehen soll, um den CO2-Ausstoß zu senken. Die Schweiz habe in den letzten Jahren schon einiges getan, um erneuerbare Energien zu unterstützen und sparsame Autos zu fördern, finden viele bürgerliche Politiker. Und deshalb sagt SVP-Nationalrat Hans Killer:
Wir sind auf gutem Weg und verursachen global betrachtet weniger als 0,5% der CO2-Belastungen an die Umwelt. Und insofern rechtfertigt es sich nicht, vermehrte Anstrengungen zu unternehmen.
Wenn die Schweiz jetzt zusätzliche Verbote erlassen oder Steuern erheben würde, um den CO2-Ausstoß zu verringern, dann sei das nur zum Schaden der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft, so die Befürchtung. Grüne und linke Kreise sind aber dezidiert der Meinung, dass die Schweiz mehr für den Klimaschutz tun müsste. Aber Bastien Giraud räumt ein, dass es politisch derzeit nichts bringe, nach höheren Energiesteuern zu rufen. Stattdessen gibt sich der Umweltpolitiker pragmatisch und versucht, Brücken zu den bürgerlichen Parlamentariern zu bauen. So hofft er, dass neue Gebäudesanierungsprogramme mehrheitsfähig sein könnten.
Bei den Gebäuden haben wir immer noch etwas die Handbremse angezogen. Also was jetzt gerade Ersatz von Erdölheizungen macht die Schweiz wenig. Wir machen einiges auf die Gebäudehülle. Aber dass man jetzt konsequent CO2-intensive Heizungen ersetzt durch CO2-freie, da könnte man noch einiges mehr machen.
Grundsätzlich signalisieren bürgerliche Politiker eine gewisse Offenheit gegenüber solchen Ideen. Die Einzelheiten müssten aber noch genau geprüft werden.
Das war ein Beitrag von Elmar Plotzer. Datenschutz ist in der EU ein großes Thema, erst recht seit dem NSA-Abhörskandal diesen Sommer. Europa hängt im Internetbereich stark von US-Firmen ab, Google, Microsoft, Apple etwa. Diese halten sich in erster Linie an die lascheren US-Datenschutzrichtlinien und sind vom US-Geheimdienst einfacher zu überwachen. Jetzt will die EU zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mehr Datenschutz einerseits und andererseits mehr Wirtschaftswachstum. Wie das gehen soll, erklärt Urs Bruderer.
Die Enthüllungen zu den Abhörpraktiken des amerikanischen Geheimdienstes in Europa haben viele Leute schockiert. Für den Unternehmer Peter Denz aber hatten die Schlagzeilen einen hübschen Nebeneffekt.
We do see customers coming back. From the US cloud providers.
Wir sehen, dass Kunden von der amerikanischen Konkurrenz zu uns zurückkommen, erzählt er über Skype von Madrid aus, wo er an einer Cloud-Konferenz teilnimmt. Sein Unternehmen Housing Center bietet eine Cloud in Belgien an. Das heißt, Unternehmen können alle ihre Daten und sogar Software bei ihm auslagern, in der Cloud oder Wolke eben. Sie bezahlen eine monatliche Gebühr und müssen sich nicht mehr um IT-Infrastruktur und Personal kümmern.
Vor diesen Enthüllungen haben viele Kunden nur darauf geschaut, wer die billigste Cloud anbietet, sagt Dens. Heute legen sie Wert darauf, dass ihre Daten in Belgien bleiben. Die Kunden haben jetzt mehr Vertrauen in uns als in Amazon, Google oder andere US-Unternehmen.
A lot of customers have more trust in us than they do in Amazon or Google or whatever.
Bei der EU-Kommission hört man das gerne.
Man könnte sich also vorstellen, dass irgendwann man so Werbesprüche sieht wie, das ist eine europäische Cloud, ihre Daten sind also sicher.
So die zuständige Sprecherin Mina Andreeva. Die Cloud gilt als IT-Branche mit immer noch großem Potenzial und großer Wachstumswirkung für die ganze Wirtschaft. Und eine harte Datenschutzlinie gegenüber den USA hilft der Branche in Europa, die gegenüber der amerikanischen Konkurrenz immer noch schwer im Rückstand ist. Datenschutz also, um die europäische Cloud-Industrie oder gar die IT-Branche vor US-Giganten zu schützen. So sagt man das bei der EU zwar nicht, aber die Daten von Europäern seien überall, sagt Sprecherin Andreeva, auch zum Beispiel in den USA.
Deshalb müssen wir sicherstellen, dass europäische Datenschutzregeln auch angewandt werden, egal wo die Firma sitzt und egal wo die Wolke sitzt, in der die Daten verarbeitet werden.
Und die neue EU-Datenschutzverordnung, die nächsten Frühling verabschiedet werden soll, garantiere das. Nicht nur für Cloud-Anbieter, sondern auch für Dienste wie Facebook oder Google, die über sehr viele Daten von ihren Kunden verfügen. Bisher stellte sich aber zum Beispiel Google auf den Standpunkt, wir sind ein US-Unternehmen, eure Gesetze gelten nicht für uns. Damit soll nun Schluss sein. Derzeit können europäische Datenschützer Bußen von maximal 600.000 Euro verhängen. Für Unternehmen wie Google ein Klacks. Doch neu soll die EU nicht mehr nur bellen, sondern auch beißen.
Die Datenschutzverordnung sieht zum ersten Mal die Möglichkeit vor, Sanktionen von bis zu 2% des weltweiten Jahresumsatzes zu verhängen, wenn man sich nicht an geltendes EU-Datenschutzrecht hält.
Der Datenschutz in Europa wird so vielleicht tatsächlich besser. Aber, warnt Cloud-Anbieter Dens, hundertprozentigen Schutz gibt es nicht.
You can never exclude that 100%. I think if you...
Denn da sind nicht nur die US-Geheimdienste, sondern auch die europäischen. Die haben auch schon bei Dens angeklopft. Und wenn sie einen Durchsuchungsbefehl haben, gibt er Daten heraus. Und da sind auch noch die Hack-Möglichkeiten. Ich schütze die Daten meiner Kunden so gut ich kann gegen Cloud, sagt Dens. Aber ausschließen kann ich es nicht.
So we can do our best, but rule it out? No, I don't think we can do that.
EU-Korrespondent Urs Bruderer. Big Data und Datenschutz. Damit hat sich der grüne Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht schon länger und intensiver beschäftigt als die meisten seiner Kollegen. Er ist im EU-Parlament der Berichterstatter für die künftige Datenschutzverordnung. Ich bin jetzt mit ihm verbunden. Jan-Philipp Albrecht in Brüssel, wir haben es eben gehört, absolute Sicherheit gibt es nicht. Rennen Sie da einem Phantom nach?
Nein, also ich denke, es ist richtig, dass wir Daten auswerten, genauso wie das auch immer passiert ist, um Straftaten zu verfolgen, zum Beispiel um rechtswidrige Handlungen offenzulegen. Aber das können wir auch heute tun, indem wir die Daten eben die uns zur Verfügung stehen, analysieren, vor allen Dingen dort, wo ein Verdacht vorliegt. Und ich glaube, das ist eben genau der Unterschied. Wollen wir wirklich Big Data mit allen Informationen machen, die zur Verfügung stehen? Das bedeutet am Ende, dass unser ganzes Verhalten ständig kontrolliert wird und alles für alle offen liegt. Das ist für Minderheiten und gerade diejenigen, die tatsächlich nicht alles sofort offenlegen wollen, ein großes Problem.
Trotzdem, wenn man sieht, wie unbekümmert Millionen Facebook, Google oder Twitter nutzen, wollen denn die EU-Bürgerinnen und Bürger überhaupt besser geschützt werden?
Ich denke schon. Und ich glaube auch, dass diese Argumentation, die da immer herangeführt wird, dass die Menschen ja sowieso so viele Informationen über sich selbstständig freigeben, nicht richtig ist. Denn genauso könnte man ja im Grunde genommen argumentieren, wer Angst hat, auf der Straße überfahren zu werden, der solle doch einfach nicht auf die Straße gehen und sich am besten nur noch zu Hause in der eigenen Wohnung bewegen. Das ist falsch. Nein, wir brauchen gemeinsame Regeln, so wie für den Straßenverkehr, wo eben auch Regeln zum Schutz von Passanten gelten. So brauchen wir das auch im Internet, zum Beispiel zum Schutz der Privatsphäre und der Daten der Bürgerinnen und Bürger.
Künftig sollen Internetfirmen strenger gebüßt werden, wenn sie gegen den europäischen Datenschutz verstoßen. Wie wollen Sie denn gewährleisten, dass zum Beispiel Google oder Facebook, die in Europa, die in den USA eigentlich ihren Hauptsitz haben, die in Europa auch bezahlen?
Naja, also es ist doch klar, dass diese Unternehmen, so wie alle anderen Unternehmen in der Welt, die Regeln des europäischen Marktes beachten müssen, wenn sie hier ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten. Und ich denke, das sollte beim Datenschutz ganz genauso sein. Also wenn ein Unternehmen wie Facebook oder Google sich hier an europäische Bürgerinnen und Bürger wendet auf dem EU-Markt, dann müssen eben auch die EU-Datenschutzregeln vollumfänglich beachtet werden.
Wir reden über Datenschutz, aber geht es hier nicht in erster Linie darum, verlorenes Terrain, zum Beispiel im Cloud Computing, von den US-Amerikanern zurück nach Europa zu holen?
Natürlich geht es auch darum, die Wirtschaft, die digitale Wirtschaft in der Europäischen Union wieder im Wettbewerb zu stärken. Denn die europäischen Unternehmen sind massiv benachteiligt worden durch die US-amerikanischen Unternehmen, insbesondere aus dem Silicon Valley, die sich eben über Jahre hinweg in Europa nicht an gleiche Regeln wie unsere Unternehmen halten mussten, sondern sich auf den Standpunkt gestellt haben, dass sie einfach nur amerikanisches Recht beachten müssen, wo europäische Verbraucher eben keine Rechte und auch keine Datenschutzrechte bekommen.
Jetzt haben wir immer über die US-Amerikaner gesprochen, aber wie stellen Sie sicher, dass beispielsweise der britische Geheimdienst nicht genauso abhört oder anzapft, wie es der US-amerikanische getan hat, Stichwort NSA?
Naja, also nun muss man ja erstmal sagen, dass bei der Frage europäischer Institutionen, also auch der britischen Institutionen und Behörden, diese natürlich gebunden sind an das gemeinsame europäische Recht. Und da gehört ganz fundamental natürlich die Europäische Menschenrechtskonvention des Europarats dazu. Alle EU-Länder sind auch dort Mitglied, auch Großbritannien. Und der Straßburger Menschenrechtsgerichtshof hat mehrfach festgestellt, dass eine Ermittlungstätigkeit ins Blaue hinein, also eine anlasslose Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger, schlicht nicht vereinbar ist mit dem Menschenrecht auf Privatsphäre. Und ich glaube, da müssen wir erstmal darüber reden, inwiefern Großbritannien sich an die Regeln hält und erst dann darüber, ob diese Regeln eigentlich noch richtig sind.
Ganz herzlichen Dank für den Moment. Das war der grüne Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht. Und Sie haben es vielleicht gehört, wir hatten da irgendwie eine kleine Maus in der Leitung. Das wird bei unserem nächsten Gespräch dann hoffentlich besser werden. Politspektakel in Washington. Die Republikaner im Repräsentantenhaus blasen zum Angriff auf die Gesundheitsreform Obamas und blockieren das Haushaltsbudget. Das könnte morgen schon zum teilweisen Regierungsstillstand führen. Doch die Demokraten bleiben ebenfalls hart. Sie wollen um keinen Preis von der Umsetzung ihrer Gesundheitsreform abrücken. Was sagt dieser erbittert geführte Budgetstreit aus über die politische Kultur in den USA? Paul Pearson ist Politologieprofessor an der Universität Berkeley und kritischer Beobachter der Politik in Washington, D.C. US-Korrespondentin Priscilla Imboden hat ihn getroffen.
So kompromisslos wie heute sei die politische Debatte in der modernen Zeit nie geführt worden, sagt Paul Pearson.
The Republican Party now sees stopping the Obama healthcare bill. Frankly, certainly by European standards, a pretty mild healthcare initiative, as being sort of life and death matters.
Für die republikanische Partei sei es zur existenziellen Frage geworden, Obamacare zu stoppen, eine Gesundheitsreform, die unter europäischen Standards mild sei, so der Politologe von der Universität Berkeley.
I think you would have to go back to the period leading up to the Civil War in the United States to find a historical precedent.
Man muss bis in die Zeit vor dem Bürgerkrieg zurückschauen, um einen Fall zu finden, wo die Partei, die die Wahlen verloren hat, bereit ist, eine Staatskrise herbeizuführen, um ihre Ziele durchzusetzen. Mit der Gesundheitsreform sollen alle US-Bürgerinnen und Bürger gegen Unfall und Krankheit versichert werden. Ab Dienstag können sie eine private Krankenversicherung wählen und sich anmelden. Für wenig Verdienende gibt es Prämienverbilligungen, finanziert durch eine Steuer für Reiche. Umfragen zeigen, dass die US-Bevölkerung mehrheitlich skeptisch ist gegenüber der Reform. Für die Demokraten ist sie ein soziales Prestigeprojekt, das die USA vorwärts bringt und das sie um jeden Preis verteidigen werden. Republikaner hingegen verteufeln die Reform, beschreiben sie als sozialistisch, als katastrophal für die Wirtschaft, als größter Jobkiller des Jahrhunderts. Diese stark unterschiedliche Argumentation sei bezeichnend für die aktuelle Polarisierung der USA, sagt Paul Pearson.
People who live in different places, people who listen to or watch different media and therefore come away with really different understandings of reality.
Menschen, die an anderen Orten lebten, schauten andere Fernsehprogramme und hätten eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung davon, was Realität sei. Unfundierte Behauptungen, das Schüren von Angst, krasse Unwahrheiten prägen die Debatte. Nicht nur gegen die Gesundheitsreform, auch etwa gegen die Klimapolitik. Der Politologe sagt dazu:
An important mobilized part of the Republican community has moved into its own world, in which misdescriptions of reality are just part of the normal political dialogue.
Ein wichtiger Teil der republikanischen Gemeinschaft lebe heute in einer eigenen Welt, in der fehlerhafte Darstellungen der Wirklichkeit im politischen Dialog normal werden. Diese Entwicklung sei von stark ideologisierten Medien vor allem auf der rechten Seite getrieben worden, sagt der linksliberale Politikprofessor.
One big one is the development of this very partisan media, both what we call talk radio shows and Fox News.
Das sind Medien wie Fox News und die vielen Radio-Talkshows, die die Konfrontation fördern und die politischen Gegner als Feinde sehen. Die Wirtschaft habe mit üppigen Spendegeldern mitgeholfen, die moderne, extremere republikanische Partei zu schaffen, sagt Paul Pearson. Gleichzeitig hätte das Geld die Demokraten weniger links gemacht. Die mächtige Wirtschaftskammer Chamber of Commerce verurteilte diese Woche das Spiel mit dem Feuer. Ebenso schaut man in Wall Street zunehmend nervös auf den Machtkampf in Washington.
But at the moment, I'm not sure that they're so happy with the monster that they've created, because there is now this kind of radicalism that seems to be feeding on itself and that can lead to things like a threat of default on America's debts.
Dieser Radikalismus gefalle der Geschäftswelt gar nicht, sagt Pearson, da er zur Blockierung der Regierung oder sogar zum Bankrott der USA führen könne. Der kompromisslose Kurs lohnt sich aber für jene republikanischen Kongressmitglieder, die nächstes Jahr wiedergewählt werden wollen. Aus Rücksicht auf sie hat sich die Republikanische Partei auf den Kampf eingelassen, denn er kommt in konservativen Wahlkreisen gut an, aber nicht bei der Mehrheit der US-Bevölkerung. Umfragen zeigen, dass sie zwar die Gesundheitsreform nicht mögen, noch weniger möchten sie aber, dass der Regierung deswegen der Geldhahn zugedreht wird.
The problem is for a Republican Party that has to try to win other elections that are going to be decided by moderates.
Das ist für die Republikanische Partei problematisch, sagt Paul Pearson von der Universität Berkeley. Sie wird es mit diesem Kurs schwierig haben, Wahlen zu gewinnen, bei denen sie moderatere Wählerinnen und Wähler überzeugen muss, wie zum Beispiel bei Präsidentschaftswahlen.
Priscilla Imboden. Politische Unsicherheiten wie jene in den USA oder in diesen Tagen der Regierungskrise in Italien belasten auch die Börsen. Heute haben alle großen Indizes weltweit nachgegeben. Die Nervosität unter den Anlegern, die steigt. Wirtschaftsredaktorin Susan Giger.
Knapp zwei Wochen ist es her. Da feierten die Anleger, der Dow Jones, der deutsche DAX, sie waren so hoch wie noch nie. Die Aussagen des US-Notenbankchefs Ben Bernanke, dass er an den tiefen Zinsen festhalte und die Geldschleusen weiterhin offen lasse, trieben damals die Händler an. Seither verloren die Börsen, aber vom tiefen Fall kann nicht die Rede sein, trotz Risiken und neuen Krisenherden, die sich mehr und mehr herauskristallisieren. Der Grund ist das günstige Geld der Notenbanken. Das treibt die Wirtschaft an und fördert das Anlegen. Deshalb reagierten die Finanzmärkte vorerst gelassen auf den Budgetstreit in den USA. Auch weil sie davon ausgingen, dass sich die Politiker erneut in letzter Minute einigen würden. Nun spitzt sich die Lage zu und spätestens heute, am Tag der Entscheidung in den USA, scheinen die Märkte wieder vermehrt einen Rückfall in den Krisenmodus zu fürchten. Dazu trägt auch der politisch heiße Herbst bei, der der Eurozone droht. Wegen der Regierungskrise in Italien stiegen heute die Zinsen für italienische Staatsanleihen bis auf 4,7%. Das ist wenigstens noch ein Stück entfernt von der heiklen Grenze von 7%. Bei dieser Höhe können sich nämlich Staaten kaum noch selber finanzieren. Aber nicht nur Italien beschäftigt die Börsen. Auch Portugal und Griechenland machen die Anleger nervös. Neue Hilfspakete stehen hier zur Diskussion. Zwar blieben auch in Europa die Händler bisher erstaunlich gelassen, auch hier wegen den Sicherheiten, die die Europäische Zentralbank EZB abgab. Sie würde notfalls Staatsschulden in Formen von Anleihen der Krisenländer kaufen. Heute aber haben die vielen Unsicherheiten doch einige Anleger zum Verkauf animiert und sie haben erste Gewinne realisiert. Der große Kurssturz blieb noch aus, doch die Investoren sind in Lauerstellung.
Das war ein Bericht von Susanne Giger. Es ist 18:30 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und so geht es weiter mit Reformvorschlägen in Ankara, Wahlanalysen in Wien und Überlebenshilfen im Kongo. Vor einiger Zeit schon hatte er es angekündigt und dann mehrmals verschoben. Jetzt hat der türkische Regierungschef Erdogan sein Demokratiepaket vorgestellt. Einerseits hebt Erdogan das Kopftuchverbot für Staatsangestellte auf, andererseits kommt er der kurdischen Minderheit im Land entgegen. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
An kaum einem Gesetz hat sich in der Türkei so oft Streit entfacht. Frauen, die für den türkischen Staat arbeiten, dürfen kein Kopftuch tragen. Lehrerinnen, Professorinnen, Beamtinnen, sie alle mussten sich bisher entscheiden. Entweder fürs Kopftuch oder für ihre Stelle. Das Kopftuchverbot geht zurück auf Kemal Atatürk, der nach dem Ersten Weltkrieg den modernen türkischen Staat gründete, mit klarer Trennung zwischen Staat und Religion. Premier Erdogan und seiner islamisch-konservativen Partei war das Kopftuchverbot aber schon immer ein Dorn im Auge. Jetzt soll es fallen.
Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz.
Wir wollen die Kleidungsvorschriften ändern. Für Staatsangestellte wird das Kopftuchverbot aufgehoben, sagte Erdogan vor den Medien. Bei der Polizei, der Armee und der Justiz soll es allerdings weiter gelten. Diese Reform ist für die Verfechter eines nicht-religiösen Staats nur schwer verdaulich. Und auch die Reformen, die die kurdische Minderheit betreffen, widersprechen den Idealen Kemal Atatürks. Kinder sollen künftig auch in anderen Sprachen als Türkisch unterrichtet werden dürfen, also auch auf Kurdisch. Diese Neuerung gilt allerdings nur für Privatschulen. Den Kurden will Erdogan auch beim Wahlrecht entgegenkommen. Die 10%-Hürde soll gesenkt oder ganz aufgehoben werden. Sie machte es vor allem kurdischen Parteien schwer, ins Parlament zu kommen. Kurdischen Politikern gehen Erdogans Pläne aber nicht weit genug. Sie verlangen, dass kurdische Kinder auch in den öffentlichen Schulen in ihrer Muttersprache unterrichtet werden und dass Erdogan die Rechte der kurdischen Minderheit in der Verfassung verankert. Das Reformpaket Erdogans ist eine zweischneidige Angelegenheit. Auf der einen Seite erweitert es die religiösen Freiheiten und die Rechte der sprachlichen Minderheiten. Auf der anderen Seite verstärkt es die Ängste von Erdogans Gegnern. Sie misstrauen seinen demokratischen Absichten und fürchten sich davor, dass die Religion in der türkischen Politik eine immer größere Rolle spielt.
Österreich hat sich für Stabilität entschieden. Die Regierungsmehrheit von Sozialdemokraten und Konservativen wurde bestätigt, wenn auch knapp. Und die populistische Rechte wurde zwar gestärkt, sie ist aber wohl weiterhin von einer Regierungsbeteiligung weit entfernt. Und dennoch, sind die Wahlergebnisse nicht eher ein Zeichen von Stagnation statt von Stabilität? Das hat Österreich-Sonderkorrespondent Joe Schelbert in Wien den Schriftsteller und Politessayisten Robert Menasse gefragt.
In bestimmten historischen Momenten, wo ein großes Krisengefühl existiert, wo Angst herrscht vor Veränderungen, weil man befürchtet, Veränderungen werden nur oder können nur Veränderungen zum Schlechteren sein. In solchen Situationen, glaube ich, ist Stagnation und Stabilität derselbe Begriff oder das sind Synonyme. Es herrscht enorme Unzufriedenheit. Es herrscht ein mächtiges, laut raunendes Raunzen und gleichzeitig die Angst vor Veränderung. Und das ist das Geheimnis der politischen Situation Österreichs und es ist, glaube ich, erst unerheblich, ob man es Stabilität oder Stagnation nennen. Faktum ist aber auch, dass die Krise Österreich nicht so hart erwischt hat wie die meisten anderen europäischen Staaten. Und das ist sicherlich auch eine Folge dieser sehr spezifischen österreichischen Situation.
Jetzt gibt es sogenannten Reformstau hier. Alle versprechen immer, dass etwas aufgebrochen werden muss. Jetzt bleiben aber diese beiden Parteien vermutlich zusammen in der Regierung. Sie sagen, es müssten Projekte kommen. könnte eines dieser Projekte direkte Demokratie sein, mehr direkte Demokratie, dass da etwas aufbricht, dass die Leute partizipieren könnten?
Man muss einmal zunächst den Begriff Reformstau hinterfragen. Jeder Mensch sagt ununterbrochen, wir haben so einen Reformstau, ja, oder die Regierung bringt nichts weiter. Ja, sie bringen ja nichts weiter, schafft keine Reformen. Wenn man dann nachfragt, und ich empfehle Ihnen das zu tun, am Nebentisch, im Kaffeehaus, bei Menschen, die Sie hier treffen, fragen Sie, welche Reformen hätten Sie denn gern? Was muss denn jetzt dringend reformiert werden? Dann werden Sie eine überraschende Erfahrung machen. Sie können es Ihnen gar nicht sagen. Und ich sage Ihnen jetzt, was die eigentliche, wirklich notwendige Reform in Österreich wäre. Ja? Und das ist wirklich das Einzige, was dringend reformiert werden muss, das ist das Bildungssystem. Wir haben Universitäten, die sind im Laufe der letzten Jahre ausgehungert worden und einfach versifft. Ja. Aber es sind nicht Universitäten, auch die Schulen. Ja. Die Schulen funktionieren bei uns wie im 19. Jahrhundert. Bei jedem PISA-Test sind wir auf ein oder zwei Plätze hinter Albanien. Ja. Die einzige wirkliche Reform, die notwendig ist, ist die Bildungsreform. Und dieses Wahlergebnis ist das einzige, das garantiert, dass diese Reform nie stattfinden wird. Eine weitere, um ihre Lebenschancen betrogene Generation wächst in Österreich heran.
Wäre eine Möglichkeit, das zu durchbrechen mit mehr Partizipation, also direkte Demokratie, Initiativrechte für die Bürgerinnen und Bürger?
Plebiszitäre Demokratie in Österreich, mehr direkte Demokratie in Österreich ist eine Gefahr. Weil wir haben eine radikale rechte bis rechtsextreme Wählermehrheit. Wir haben eine Bevölkerung, die jederzeit bereit ist, gegen die eigenen Interessen zu stimmen, wenn es nur auch jemandem anderen schadet. Ja? Und wir haben eine Bevölkerung, die das Parlament nicht ernst nimmt, also den Parlamentarismus austricksen will. Und in Österreich kann man davor nur warnen.
Sie haben die Rechte erwähnt, eben die stark ist und eigentlich gegen die Republik arbeitet. Wenn ich alles zusammenzähle, sind wir fast bei 30%. Aber warum ist diese Rechte in Österreich so stark?
Das ist eine lange Geschichte, dafür ist in dem Interview, glaube ich, zu wenig Zeit, um das wirklich zu erklären. Ein kleiner Hinweis. Österreich hat zwei Faschismen erlebt. Ja? Den Austrofaschismus und den Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus, das ist irgendwie ist gegessen, das ist geklärt. Das hat der Dümmste begriffen, das war kriminelle Geschichte. Das darf sich nie mehr wiederholen. Es wurde entnazifiziert in Österreich, wenn auch halbherzig, aber es wurde entnazifiziert. Aber mit dem Austrofaschismus, mit dem hausgemachten Faschismus, hat man sich nie auseinandergesetzt. Der galt plötzlich als Widerstandskampf, weil er der heimische Faschismus gegen Hitler war. Ja? Und es galten die plötzlich als Widerstandskämpfer und als Patrioten. Und das lebt fort. Das ist nie in Frage gestellt worden. Und die Mentalität und die Ideologie des Austrofaschismus, dieses Klerikale, dieses Klerikal-Autoritäre, dieses katholisch-reaktionäre, ja, diese Form des reaktionären politischen Denkens lebt weiter, mentalitätsgeschichtlich. Ja. Und da es als patriotisch gilt, ist es sozusagen das große Angebot an die österreichische Bevölkerung oder an ihre Mehrheit, die Liebe zur Heimat, den Patriotismus, ja, ideologisch auf diese Weise zu nähern. Es ist bezeichnend gewesen bei dieser Wahl. Wer rechts wählen wollte, konnte genüsslich wie in einem Supermarkt mit reichem Angebot unter fünf Parteien seine ganz spezifische Form des rechten, reaktionären, radikal-konservativen, nationalistischen auswählen. Die Rechten hatten fünf so Joghurts im Regal. Die Linken konnten nur zwischen zwei Parteien wählen, die nicht links sind.
Das waren Einschätzungen von Robert Menasse. Der mehrfach preisgekrönte Schriftsteller hat unter anderem das Buch «Das war Österreich» geschrieben. Die Fragen stellte Joe Schelbert. Schwester Angelique Namaika ist eine Art afrikanische Mutter Teresa. In einer abgelegenen Region im Nordosten Kongos setzt sich die Nonne unermüdlich ein für vertriebene Frauen und Opfer sexueller Gewalt. Heute erhält sie den Nansen-Preis des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Er ist mit $100,000 dotiert. Veronika Meyer hat Schwester Angelique in Genf getroffen.
«Maman, Mutter», sagen sie ihr in Dungu,
In diesem abgelegenen Ort im Nordosten des Kongo, wo die Straßen holprig und staubig sind, wo es kaum Strom gibt und die Armut weit verbreitet ist. In einer Region, die geprägt ist von Krieg und Zerstörung. Maman, ihr, Schwester Angélique, der katholischen Nonne, die selbst keine Kinder hat, haben darf.
Es ist ein Honneur d'une part, parce qu'elle me valorise en me disant Mama. Et d'une part aussi, je dois vraiment montrer que je suis responsable pour elle. Pour elle, afin qu'elle puisse être heureuse dans leur vie et responsable aussi.
Schwester Angélique sitzt da in bunter Bluse, farbigem Schal und blauem Jupp und sagt, es sei eine Ehre, Mutter genannt zu werden und eine große Verantwortung für jene, die sie um Hilfe bitten. Das sind viele, Frauen und Mädchen, die verschleppt wurden, versklavt und vergewaltigt von den Soldaten der LRA, der Lord's Resistance Army des Rebellenführers Joseph Kony. Allein in der Region um Dungo sind in den letzten 5 Jahren rund 320.000 Menschen vor der LRA geflüchtet. Rund 2.000 von ihnen, Frauen und Kindern, hat Schwester Angélique bislang geholfen, ihr Leben wieder lebenswert zu machen. Sie lehrt sie lesen und schreiben, zeigt ihnen, wie man Gemüse anbaut, wie man eine Nähmaschine bedient, sie gibt ihnen Kochkurse und lehrt sie Brot backen.
L'idée était que ces formations puissent être comme le remède pour leur traumatisme.
Diese Kurse, so sagt sie, sollen den Frauen helfen, ihr Trauma zu überwinden.
Avec cette pratique aussi, elle pouvait vendre le pain qui venait de l'art culinaire pour pouvoir être indépendante, pour pouvoir aussi se voir comme une femme responsable dans son foyer, pouvait amener son enfant à l'hôpital sans demander l'aide porte à porte. Elle pouvait aussi scolariser ses enfants comme d'autres femmes du milieu.
Die Ausbildung ermögliche es den Frauen zudem, selbstständig zu werden, das Brot auf dem Markt zu verkaufen, Geld zu verdienen, um ihre Kinder auf die Schule zu schicken und Medikamente zu kaufen und um wieder einen Platz zu finden in der Gesellschaft, aus der sie verstoßen wurden, weil sie vergewaltigt und geschwängert wurden von den Schergen der LRA. Noch immer sind die Rebellen der LRA aktiv, ihr Anführer Kony noch nicht gefasst. Und Schwester Angélique weiß, dass es Leute gibt, die ihre Arbeit nicht gutieren, vor allem nicht, dass sie auch darüber spricht, vor dem amerikanischen Kongress etwa oder dem UNO-Sicherheitsrat. Natürlich habe sie Angst, sagt sie deshalb.
Je suis ennemie, la peur ne manque jamais. Mais je dis que pour que les autres puissent savoir ce qui se passe chez nous, on doit se sacrifier. On doit sacrifier la vie. Je ne peux pas me taire aussi longtemps que la femme souffre. Je continue à le dire et je continue à faire mon travail.
Dennoch habe sie sich gesagt, solange die Frauen litten, werde sie nicht schweigen. Sie werde weiter darüber sprechen und ihre Arbeit machen. Und so kümmert sich Schwester Angélique unermüdlich um ihre Frauen. Sie, die vor 4 Jahren selbst in die Flucht getrieben wurde und zurückkehrte, weil sie helfen wollte, weil sie fühlte, dass sie helfen musste. Trotz der Gefahr. Seither ist sie unterwegs, von frühmorgens bis spätabends, fährt mit ihrem Fahrrad von Ort zu Ort, um jene zu treffen, die ihre Hilfe brauchen, um die Frauen auszubilden und ihnen Trost zu spenden.
L'état pour moi-même, c'est difficile. C'est seulement la nuit quand je suis au lit.
Zeit für sich, so sagt sie, finde sie nur nachts im Bett. Jenen, die missbraucht wurden, den Opfern der LRA neuen Mut zu geben, Schwester Angélique hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht. Schon als Kind wusste sie, dass sie einmal anderen helfen wollte, weil es sie glücklich macht. Doch es gibt Tage, an denen sie traurig ist, sie sich einsam und überfordert fühlt, weil ihr bewusst wird, wie immens ihre Aufgabe ist.
Ja, die Jour, wo je deviens triste, je laisse couler des larmes aussi. C'est surtout quand je vois que il y a beaucoup de demandes des femmes et que je me sens seule.
Dann, so sagt sie, bitte sie Gott um Hilfe, dass er ihr die Kraft gebe, weiterzumachen und fügt an, ich lasse mich nicht entmutigen, alles zu tun, um den Frauen wieder Hoffnung zu geben. Denn nur schon ein Leben retten zu können, sei ein Erfolg.
Je ne me découragerai jamais à faire tout ce que je peux pour pouvoir donner encore l'espoir de vivre à ces femmes. Car pour moi, sauver une vie, c'est déjà un succès.
Das war Schwester Angélique im Bericht von Veronique Meyer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.